SRF 2 Kultur. Seit etwa 5 Jahren ist immer wieder von der Krise in Spanien die Rede. Allerdings sind jetzt in Barcelona, wenig beachtet von der internationalen Öffentlichkeit, ambitionierte Kulturprojekte entstanden. Ort des Geschehens sind ausgerechnet die umgenutzten Räume einstiger Fabrikanlagen. Über neue Kulturprojekte in Barcelona geht es in dieser Reflexe-Sendung. Am Mikrofon Klaus Englert. Bankenkrise, Schuldenlasten, hohe Arbeitslosigkeit, das sind die Themen in den Medienberichten über Spaniens Wirtschaft. Hin und wieder sind auch Hiobsbotschaften von Künstlern und Architekten zu hören. Dass diese Befürchtungen berechtigt sind, bestätigt Marta Domènech, eine junge Architektin aus dem katalanischen Girona. Unter spanischen Architekten, erzählt Domènech, habe längst der Exodus eingesetzt.
La situación de los arquitectos ahora en España es muy penosa.
Die Lage der Architekten in Spanien ist dramatisch, weil es keine privaten oder öffentlichen Bauaufträge mehr gibt. Und weil die Banken keine Kredite vergeben, trifft es die kleinen Büros besonders hart. Die Folge? 80% meiner Kollegen leben außerhalb von Spanien. Die meisten in China oder Brasilien, viele in der Schweiz und einige auch in Deutschland.
Marta Domènech hatte Glück im Unglück. Zwar erhält auch sie keine Bauaufträge mehr, dafür bekam sie von der Universität Barcelona ein Promotionsstipendium, um über die internationale Bauausstellung in Berlin 1987 zu forschen. Schließlich gründete sie mit anderen jungen Architekten die Gruppe MAP13, die kürzlich einen öffentlichen Wettbewerb gewann. Auf dem Vorplatz der einstigen Textilfabrik Fabra y Coats errichtete sie, allerdings ohne Honorar, eine kleine multifunktionale Halle nach dem Vorbild traditioneller katalanischer Klinkergewölbe. Auch Domènechs Kollege und Ehemann David López gehört zu MAP13, jener Gruppe von unverzagten Architekten, die es noch im Land gehalten hat. Auch er hat das Glück, ein Promotionsstipendium erhalten zu haben, und zwar von der Eidgenössisch-Technischen Hochschule in Zürich. Damit gehören Marta Domènech und David López zu den wenigen Privilegierten unter den frisch diplomierten Architekten. Deswegen konnten sie es sich leisten, in ihrer katalanischen Heimat an einem honorarfreien Projekt teilzunehmen. Ein Projekt allerdings, wie López betont, mit hoher Symbolkraft in den Zeiten der Krise. Ein Projekt, das vom tiefen Umbruch in der spanischen Architektur zeugt.
La crisis ha traído un panorama y una situación que es triste para la profesión, no solo los arquitectos.
Natürlich geht es den Architekten und dem Bausektor schlecht. Trotzdem hat die Krise für die Architekten auch etwas Gutes bewirkt. Die jungen Architekten setzen auf Fantasie, um mit geringstem Etat nützliche neue Bauwerke zu schaffen. Diese gut ausgebildeten Leute besitzen ein erstaunliches Energiereservoir. Sie wollen unbedingt bauen. Sie entwickeln wirklich interessante Projekte mit preiswerten und nachhaltigen Materialien.
David López meint, die Zeit spektakulärer Kunsttempel und glitzernder Office Tower sei endgültig vorbei. Barcelona müsse sich jetzt des historischen Bauerbes besinnen und die zahlreichen leerstehenden Fabriken umnutzen. Wie eben die Textilfabrik Fabra y Coats, die Anfang des 19. Jahrhunderts im industriellen Norden Barcelonas errichtet wurde.
Nachdem sich die Stadt immer mehr ausbreitete, befinden sich die Fabriken mittlerweile inmitten der Stadt. Heute müssen sie für ganz andere, für künstlerische Zwecke umgenutzt werden. Diese Möglichkeiten bietet Fabra y Coats.
Die renovierte Textilfabrik Fabra y Coats befindet sich weit abgelegen von den touristischen Flaniermeilen im nördlichen Arbeiterviertel Sant Andreu, dem einzigen Zentrum der Textilindustrie. Der junge Architekt Carles Baiges verfolgt derweil ein ähnliches Projekt im Barcelonas Süden. Im Stadtteil Sants startete er ein außergewöhnliches Gemeinschaftsunternehmen. Sein Büro La Colle renoviert zusammen mit etlichen Anwohnern Barcelonas einstige Renommierfabrik Can Batlló, die Stütze der Textilproduktion zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Auch Baiges möchte mit dem Renovierungsprojekt einen Weg aus der Krise weisen.
Wir Architekten und Anwohner des Viertels möchten, soweit es möglich ist, die Fabrik bewahren. Wir haben die Geisteshaltung der letzten Jahre verabschiedet, die da heißt, abreißen und neu aufbauen, das ist billiger. Dieser Denkweise ist grundfalsch. Wir renovieren einen 100 Jahre alten Gebäudeflügel und benutzen dabei sehr preiswerte Technologie. Tatsächlich kostet die Renovierung nur wenig Geld.
Construir y rehabilitar bien y sin mucho dinero.
Carles Baiges sieht Can Batlló als Modellfall für eine rundum erneuerte spanische Architektur.
Nosotros es lo que apostamos por una arquitectura más humilde.
Wir stehen für eine maßvolle Architektur. In den letzten Jahren haben wir in Spanien mehr als notwendig gebaut. Doch heute gilt es, das zu bewahren, was wir haben. Damals hieß die Devise, immer mehr Neubauten und neue Stadtviertel. Dabei vergaß man die historischen Stadtzentren und die alten Fabrikanlagen wie Can Batlló. Man dachte, das alles hätte keinen Wert. Wenn wir künftig auf die Energie und Fantasie der Architekten setzen, müssen wir uns von dieser Haltung verabschieden.
Carles Baiges kritisiert, dass die Stadtverwaltung noch immer die Geißel des zurückliegenden Immobilienbooms ist. Denn noch immer entstehen in Barcelona spektakuläre Neubauten, die in der Zeit des besinnungslosen Renditestrebens geplant wurden. Dort, wo Herzog und de Meuron, Robert Stern, Josep Luis Mateo und Enric Miralles ihre Signaturen hinterließen, wurde gerade das Fundament von Zaha Hadids Campus Diagonal Besos gelegt. Nicht weit entfernt sind nun auch Oriol Bohigas monumentales Designmuseum sowie Fermín Vázquez' glitzernde Markthallen Mercat de les Encants fertiggestellt worden. 5 Jahre nach Beginn der Krise zeugen diese Projekte noch immer vom unerschütterlichen Willen, das neue Stadtzentrum in grellen, werbeträchtigen Farben erstrahlen zu lassen. Und so ist Jean Nouvels schillernde Torre Agbar zum Sinnbild der rasant gewachsenen Technologie- und Medienmetropole aufgestiegen. Die Touristen mögen noch immer zu Sagrada Familia pilgern, doch der Torre Agbar ist heute unangefochten die Stadtkrone des neuen Barcelona. Mittlerweile buhlen Bohigas und Vázquez Neubauten, die Nouvels Riesenphallus eingrenzen, um die größere mediale Aufmerksamkeit. Baiges lässt sich von diesem Zirkus der architektonischen Eitelkeiten nicht beirren und setzt auf ganz andere Strategien.
Nosotros lo llamamos así desde el inicio en nuestro grupo, por ejemplo, nuestro proyecto fin de carrera.
Nachdem wir unser Diplom erlangt hatten, entschieden wir uns für verschiedene Renovierungsprojekte. In unserem Büro La Colle widmeten wir uns ständig Gebäuden wie Can Batlló. Es wäre schön, wenn die Architekten, die früher vom Immobilienboom und der Spektakelarchitektur profitierten, heute zur Einsicht gelangen und sagen, lasst uns neue Wege gehen. Ich denke, so wird es auch kommen. Wir haben genug riesige, leere und sich selbst genügende Gebäude errichtet. Heute streben wir eine qualitätsvolle Architektur an, die den Menschen dient. Erfüllt sie diesen Anspruch nicht, dann ist sie keine Architektur, sondern lediglich eine große Skulptur.
Diese Meinung teilt auch Javier Planas, Leiter des Think Tank ME3, einer Plattform, die Avantgarde-Architektur befördert und dabei Architekten, Planer und Künstler zusammenbringt. Planas sitzt in einem kleinen Büro des Colegio de Arquitectos, der katalanischen Architektenkammer, die in besseren Jahren Gutachten für die zahllosen Bauprojekte beisteuerte. Doch diese goldenen Zeiten, in denen der Colegio prächtig mitverdiente, sind endgültig vorbei. Derzeit wird die Fassade des Gebäudes saniert, während außen die Touristen zur Kathedrale strömen. Javier Planas weiß, dass die Institution heute mitten im Umbruch steht, um ihre Rolle in den Zeiten der Krise zu finden. Planas möchte vor allem die Architekten dazu bewegen, ihren gesellschaftlichen Standort neu zu definieren.
Estudiamos o intentamos poner en manifiesto todos los nuevos caminos de la arquitectura y el urbanismo.
Wir beschäftigen uns mit den neuen Wegen, die es in Architektur und Städtebau einzuschlagen gilt. Für den Architekten kommt es darauf an, sich mehr auf die künftigen Nutzer einzulassen. Er müsste eine Rolle einnehmen, die zwischen Zivilgesellschaft und Institutionen vermittelt. Konkret untersuchen wir, wie sich bestehende Gebäude am besten in neue Nutzungen überführen lassen. Wir müssen Lösungen finden, wie sie sich bis heute in neue Wohnungen und morgen vielleicht in neue Büros oder Krankenhäuser verwandeln lassen. Dieser Weg ist interessant, weil er nachhaltig und vernünftig ist. Die schonende Umnutzung befähigt uns, das Gedächtnis der Stadt zu bewahren. Das Gedächtnis, das in ihren Bauwerken liegt.
Den von Javier Planas skizzierten Weg der Umnutzung bestehender Bausubstanz haben in den letzten Jahren La Colle und die Anwohner von Sanz eingeschlagen. Paradoxerweise kam ihnen dabei die Krise zu Hilfe und das Scheitern der Eigentümer von Can Batlló, die in den Zeiten der fetten Renditeerwartungen im Stadtviertel Sanz ein Gentrifizierungsprojekt starteten mit Wohntürmen und terrassierten Luxusapartments. Das erfolgversprechende Großvorhaben wurde damals von der Stadtverwaltung abgesegnet, obwohl es den architektonischen Wert der Textilfabrik stark beeinträchtigt hätte. Doch plötzlich kam die Krise und das Spekulationsprojekt wurde zu ihrem prominenten Opfer. Schließlich blieb den Eigentümern nichts anderes übrig, als das Entschädigungsangebot der Stadt zu akzeptieren. Auf diese Weise entstand ein weiterer Entwicklungsplan, der auf gemischte Nutzung des riesigen Industriekomplexes setzt. Ein größerer Gebäudeflügel wird jetzt in ein Kulturzentrum umgewandelt. Damit haben Carles Baiges und La Colle ihr Ziel erreicht. Auch andere Fabrikbereiche werden umgenutzt. In einige Teile zieht Kleingewerbe ein, in anderen plant der neue Projektentwickler 350 Wohnungen einzurichten. Carles Baiges und die Anwohner sind froh, den drohenden Abriss der einst florierenden Textilfabrik gestoppt zu haben. Jetzt hat Can Batlló wieder eine Zukunft. Carles Baiges erzählt, wie es dazu gekommen ist.
Can Batlló, que es ahora la fábrica textil más grande que queda en Barcelona, es un recinto.
Die Textilfabrik gehört zu einer riesigen Anlage. Can Batlló umfasst 9 Hektar, das neue Entwicklungsgebiet sogar 14 Hektar. Seit 30 Jahren überlegte man, das Gebäude in unterschiedliche Einrichtungen für das Stadtviertel umzuwandeln und einen Park anzulegen. Doch die ganze Zeit über passierte nichts, bis die Anwohner die Stadtverwaltung dazu drängten, tätig zu werden. Die Stadt entschied daraufhin, Teile der Fabrik an die Anwohner abzutreten. Seither verwalten sie es selber und richten dort ein Kulturzentrum ein. Und seit 2 Jahren renovieren wir das Gebäude zusammen mit diesen Leuten. Jetzt können wir ein Kulturprogramm anbieten, das dem Viertel so lange fehlte.
Carles Baiges erzählt, dass die Arbeit für das neue Kulturzentrum in vollem Gange ist.
Als erstes bauten wir eine 200 Quadratmeter große Bibliothek mit 15.000 Büchern. Es folgte ein Auditorium, in dem jedes Wochenende Konzerte oder andere Kulturveranstaltungen stattfinden. Schließlich richteten wir eine Bar ein, wo sich die Leute treffen können. Mittlerweile sind wir dabei, das obere Geschoss umzunutzen. Hier kommen Kunstateliers hinein. Allerdings wird der gesamte Raum sehr flexibel ausfallen, damit hier die unterschiedlichsten Projekte durchgeführt werden können, beispielsweise Diskussionsrunden oder kleinere Konzerte für etwa 50 Zuhörer.
Aktivitäten más pequeñas de músico y 50 personas de público.
Can Batlló ist das ehrgeizigste Kulturprojekt Barcelonas, ein Projekt, das ausschließlich von unabhängigen Gruppen getragen wird. Anders sieht es mit der renovierten Textilfabrik Fabra y Coats im Barrio Sant Andreu aus. Die im Norden gelegene Fabrik ist das Vorzeigeprojekt der städtischen Initiative Fábricas de Creación. Die Initiative wurde gestartet vom Kulturdezernat Institut de Cultura, das aus den eigenen Reihen einen Leiter ernannte. Diese Praxis ist unter Künstlern umstritten, da sie um die Unabhängigkeit von Barcelonas neuestem Kulturzentrum besorgt sind. Allerdings erntete Fabra y Coats in den letzten Monaten viele erfreuliche Schlagzeilen. Denn nachdem die Architekten Manuel Ruiz Sanchez und Francesc Bardit die Textilfabrik mit sparsamen Mitteln renoviert hatten, bekamen sie den Premio Ciudad de Barcelona zuerkannt, die wichtigste kulturelle Auszeichnung der Stadt. Fabra y Coats verfügt jetzt immerhin über 12.000 Quadratmeter Grundfläche. Abschließend wurde jetzt im Erdgeschoss die Ausstellungshalle Centre d'Art Contemporani eingeweiht. Ein Team bestehend aus Kuratoren des beliebten Museo de Arte Contemporaneo und des Instituto de Cultura verantworten die Ausstellungen, zu denen man viele internationale Künstler einlädt. Ansonsten ist Fabra y Coats eine künstlerische Produktionsstätte mit Studios für Musiker, Werkstätten für Bildhauer und Proberäumen für Schauspieler. David Lopez blickt zurück auf seine Erfahrungen mit Fabra y Coats. Er schätzt die künstlerischen Synergien, die während seines architektonischen Projekts auf dem Fuhrplatz zustande kamen.
Bueno, nosotros hemos venido a trabajar durante, solo durante el Festival de Arquitectura M3.
Im letzten Sommer beteiligten wir uns an einem Festival, veranstaltet von der Architekturplattform M3. Ich war beeindruckt von der Atmosphäre des Coworking, denn hier arbeiten die verschiedensten Gruppen zusammen. Im künstlerischen Zentrum Fabre y Coates treffen sich Künstler, Architekten und Designer. Am meisten gefallen mir die Bildhaueratelier. Diese Gruppen haben ihre eigenen Räume, aber sie stehen alle untereinander in Verbindung. Allerdings ist Fabre y Coates besonders wegen der Theatergruppen bekannt, die über etliche Probenräume verfügen.
Auf insgesamt 3 Geschossen stehen den Künstlern Räume zur Verfügung. Auf der oberen Etage haben sich die Schauspieler eingerichtet. Maria Thorsen kommt gerade von einer Probe mit der Theatergruppe Insecto Tropics.
Wir sind froh, dass die Stadt Künstler unterstützt, denen selbst die nötigen Kapazitäten fehlen. Wir können in Fabre y Coates preiswert Probenräume anmieten. Hier gibt es glücklicherweise professionelles Personal. Ebenso stehen Akustik- und Beleuchtungsanlagen zur Verfügung.
Fabre y Coates bietet also keine Spielstätten für arrivierte Theaterleute. Hier finden sich Künstler, denen die Mittel fehlen, um sich selbstständig im Kultursektor zu etablieren.
Die eigentliche Kulturarbeit beginnt immer von unten, mit der kreativen Leistung der Jüngeren, die die nötigen finanziellen Mittel nicht aufzubringen vermögen. Deswegen ist es wichtig, dass es Kulturzentren gibt, wo wir unsere Projekte entwickeln können. Selbstverständlich übersteigt die Nachfrage das Angebot. Aber immerhin werden hier auch Gruppen aufgenommen, die nicht imstande sind, einige hundert Euro pro Monat an Raummiete zu bezahlen. Diesen jungen Gruppen, die über wenig Erfahrung verfügen, stehen die Räume kostenlos zur Verfügung. Darüber hinaus ist es auch möglich, für bestimmte künstlerische Projekte Fördermittel zu beantragen. Doch nur die wenigsten Künstler erlangen diese Subventionen.
Maria Thorsen von Insecto Tropics ist zwar froh, dass Fabre y Coates ein Auffangbecken für junge, mittellose Künstler ist, aber sie gibt sich keinen Illusionen hin, dass damit die Krise im Kultursektor bereits ausgestanden ist.
Jedes Mal, wenn es in Spanien zu Kürzungen kommt, dann trifft es zunächst den Kultursektor, das kritische Potenzial, die Seele unserer Gesellschaft. Doch bedenken Sie, die Stadtverwaltung besitzt einen ausgeglichenen Etat. Sie ist durchaus in der Lage, Kulturprojekte zu unterstützen.
A nivel Generalitat o a nivel Gobierno es donde hay más problemas.
Dagegen hat die Generalitat, die Regierung Kataloniens, massive finanzielle Probleme. Natürlich ist es gut, dass wir hier in Barcelona die Fabrikräume nutzen können, aber man darf nicht übersehen, dass es für die katalonischen Künstler im Allgemeinen kaum Aussicht auf institutionelle Unterstützung gibt. Und man darf auch nicht übersehen, dass der Kunstsektor mit einer Mehrwertsteuer von 21% belastet wird. Das ist die gleiche Steuer wie für Luxusprodukte. Für Kunstschaffende ist das eine große Bürde.
Anders als das kriselnde Magba, das von einer Stiftung getragene Museum für Gegenwartskunst, dürfte die Zukunft von Fabre y Coates gesichert sein. Zumindest solange der Einfluss des Kulturdezernats gewiss ist. Ein anderer Fall ist Hangar, unter Eingeweihten als Hangar.org bekannt. Unter Direktorin Terebadia, die früher im ZKM Karlsruhe arbeitete, hat sich Hangar zu einem beliebten Experimentallabor für elektronische und digitale Künste entwickelt. Badia erzählt, wie Hangar entstanden ist.
Es waren Künstler, die auf den Mangel von Kreativwerkstätten in Barcelona aufmerksam machten. Das waren die ersten Schritte zur Gründung von Hangar. Bedenken Sie, dass man in dieser Stadt nur darauf geachtet hat, Ausstellungsflächen zu bauen. Aber wo lässt sich Kunst herstellen, wenn dafür kein Platz vorgesehen ist? Als die Künstler nach geeigneten Räumlichkeiten suchten, fanden sie schließlich im Poblenou-Viertel diese verlassene Fabrikanlage. In dem Barrio nutzten Künstler bereits andere Industriestandorte, die nicht mehr im Gebrauch sind. Hier in Poblenou entstand also Hangar.
Die Kulturfabrik liegt nicht, wie Fabre y Coates, im industriellen, proletarischen Norden, sondern inmitten des neuen Stadtzentrums, unweit von Dominique Perrots glitzernden Hotelscheiben und Jean Nouvels verspieltem Poblenou-Park. Wer sich dorthin begibt, kann schnell auf Abwege geraten. Der Straßenname ist auf keiner Stadtkarte verzeichnet und selbst Taxifahrern ist die Adresse unbekannt. In dieses Wasteland gelangt man über eine von Industrieruinen gesäumte Schotterstraße. Nichts erinnert an die florierende Druckerei Canricard, die Anfang des letzten Jahrhunderts zum wirtschaftlichen Reichtum Barcelonas beitrug. Bei Terrebadia ist Canricard ein Ort gescheiterter Hoffnungen. Sie erzählt, wie sich der Eigentümer noch vor einigen Jahren mit einem riesigen Immobilienprojekt eine goldene Nase verdienen wollte. Das ging sogar der Stadtverwaltung zu weit, die kurzerhand den Bodenbesitz des Spekulanten enteignete und stattdessen mit der Architektin Benedetta Tagliabue ein ambitiöses Projekt vorantrieb. Aus Canricard sollte ein Zentrum für bedrohte Sprachen werden. Auch diese Träume wurden zunichte. Danach widmeten sich, wie Terrebadia berichtet, die Architektinnen Arancha Manrique und Yaissa Terré der umfangreichen Renovierung des Kunstzentrums. Heute ist Hangar großzügig erweitert mit 4 kleinen Fabriktrakten. Neben den Gebäudeabschnitten für künstlerische Produktion wurde jetzt auch das einstige Pförtnerhaus in eine Künstlerresidenz umgewandelt. Damit hat Terrebadia zumindest ihre künstlerischen Ziele erreicht.
Ursprünglich wollten wir den Künstlern geeignete Räume anbieten, Werkstätten gegen eine geringe Miete. Heute verfügen wir über ein Media Lab. Wir besitzen geeignete Technologien, mit denen die Künstler ihre audiovisuellen Projekte entwickeln können.
Mittlerweile ist Terrebadia stolz darauf, dass man in letzter Zeit vermehrt in diesen Produktionszweig investieren konnte.
Bislang konnten wir Hangar erhalten. Es gelang uns sogar, die Angebote für die künstlerische Produktion auszuweiten. Und das bedeutet, Media Lab, das zunächst nur auf audiovisuelle Produktion ausgerichtet war, hat sich in ein Laboratorium für Robotik, Elektronik, Klangkunst und digitale Produktion verwandelt. Das ist unsere letzte Revolution.
Auch Hangar gehört zur städtischen Initiative Fabrica de Creación. Allerdings ist die künstlerische und institutionelle Ausrichtung anders als bei Fabra y Codes, das als Sammelbecken von Theaterleuten, Musikern, Bildhauern und Architekten gilt. Die Kunstschaffenden schätzen die avantgardistische Kunstschmiede Hangar, gleichermaßen die unabhängige Leitung. Direktorin Terrebadia ist es wichtig, engen Kontakt zu den Künstlern zu pflegen, die im angrenzenden Gästehaus wohnen. Allerdings arbeitet sie derzeit täglich daran, das finanzielle Überleben von Hangar zu sichern. Gemeinsam mit der Hangar-Stiftung knüpft sie Kontakte zu öffentlichen und privaten Geldgebern, die für das junge Zentrum eine Frage des Überlebens sind. Es überrascht wenig, wenn Terrebadia erzählt, die privaten Mäzene seien fast ausschließlich an publikumsträchtigen Ausstellungen interessiert. Die Direktorin freut sich zwar, dass das Kulturdezernat den vereinbarten Jahreszuschuss von 290.000 Euro überwiesen hat, aber weiterhin stehen die 200.000 Euro der katalonischen Regionalregierung aus. Sollte das Geld nicht eintreffen, müsste sie Hangar bald schließen.
Está muy bien tener los espacios, magnífico. Pero si no hay políticas de apoyo a la producción.
Natürlich sind wir zufrieden, diese fantastischen Räume zu haben. Aber es fehlt der Wille, den Bereich der künstlerischen Produktion zu unterstützen. Wenn mir Jahr um Jahr der Etat gekürzt wird, dann bleibt zwar die räumliche Kapazität, aber ich kann mir nicht mehr die Künstler leisten, die hier arbeiten sollten. Viele Mäzene sind nur an großen Ausstellungen mit vielen Besuchern interessiert. Aber selbst wenn es nicht um avantgardistische oder elitäre Projekte geht, lassen sich die Unternehmen nicht davon überzeugen, dass derartige Produktionszentren wichtig sind.
Es ist sehr kompliziert, explicarle a la empresa privada la importancia de tener centros de producción.
Trotz aller Stürme, die auch Hangar nicht verschonen, beharrt das Kreativzentrum weiterhin auf größtmögliche Eigenständigkeit. Terrebadia möchte den eigenen Aktionsradius gegen die Einflussnahmen durch das städtische Institut de Cultura unbedingt verteidigen. Denn nichts weniger als das erfolgreiche Modell Hangar steht auf dem Spiel. Gleichgültig ob Hangar, Fabra y Codes oder Canbatió, diese Kreativzentren agieren nicht im Scheinwerferlicht der Medien. Und vor allem, sie sind allesamt maßvolle architektonische Projekte, die die Zeit nach dem Immobilienrausch einleiten. Und damit Barcelonas Boomphase abschließen, in der man noch mit spektakulären Kulturtempeln protzen konnte. der Krise trotzen. Es gibt eine Zukunft der Kultur in Barcelona. Sie hörten eine Reflexe-Sendung von Klaus Englert über neue Kulturprojekte in Barcelona.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.